innerhalb der Zellen gibt es sogenannte Reparationsmechanismen. Ja, man kann sich das so vorstellen, dass immer auch Schäden im Bereich der Erbsubstanz entstehen, täglich auch durch äußere Einflüsse, zum Beispiel UV-Strahlung in der Haut. Da haben wir in der Zelle Reparaturmechanismen. Und die Aktivität dieser Reparaturmechanismen nehmen mit zunehmendem Alter ab. Und das ist schon eine wichtige, hinreichende Erklärung, dass dann auch mal eine bösartige Zelle leichter entstehen kann und dadurch auch dann entsprechend Krebs. Also ich würde aus heutiger Sicht, ich bin jetzt glaube ich schon fast oder mehr als 35 Jahre im Dienst tätig und auch als Hämato-Onkologe, und ich muss sagen, ich würde dieses Fach wieder wählen, und es ist einfach enorm, was es für Entwicklungen gegeben hat.
Herzlich willkommen zu Krebs und jetzt, einem Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler.
Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Mein Name ist Heike Knispel und das ist unsere neue Podcast-Reihe Krebs und jetzt. Und diese Frage und diese Diagnose, die betrifft im Jahr durchschnittlich 500.000 Menschen in Deutschland. Diagnose Krebs, und das umfasst viele verschiedene Krebsarten, Symptome, Verläufe und auch Behandlungsmethoden. Und was überhaupt Krebs ist, darüber wollen wir heute reden. Bei mir ist der Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler, Privatdozent Dr. Peter Steib. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Der Begriff Krebs, der ist ja so geläufig und ist in unserem Leben und unserer Sprache. Ich möchte aber gerne zu Beginn dieses Podcasts von Ihnen ganz basic mal wissen, was ist überhaupt Krebs? Was passiert da in unserem Körper?
Krebs ist ein Überbegriff für viele ganz verschiedene Erkrankungen, die letzten Endes bezeichnet, dass Zellen verschiedenster Organe sich verselbstständigt vermehren ohne Kontrolle des Körpers und sozusagen auch in der Lage sind, die meisten Krebsarten zumindest, dass sie streuen können und letzten Endes dann auch den Körper letztlich auch zerstören.
Also wenn ich höre, Zellen, die halt ein unkontrolliertes Wachstum haben, bei dem dann auch unser Immunsystem nicht mehr greift?
Ja, das ist tatsächlich so, dass alle Menschen pro Tag ca. 10 bis 100 Tumorzellen im Prinzip entstehen lassen und das Immunsystem in der Regel in der Lage ist, diese Zellen zu vernichten. Aber in bestimmten Situationen scheint es einzelnen Zellen zu gelingen, sich diesem Immunsystem zu entziehen und dann sich selbstständig vermehren zu können.
Welche Faktoren da eine große Rolle spielen, da werden wir natürlich noch genauer drauf schauen. Wenn ich dann höre, dass diese Zellen, halt die Krebszellen, unkontrolliert wuchern, dann haben wir natürlich ja auch die entsprechenden, geschwülste Knoten. Da gibt es ja auch verschiedene Begriffe dafür. Es gibt einmal die Karzinome. Was ist das?
Karzinome bezeichnet man im engeren Sinne Tumoren, die aus verschiedenen Organen entstehen, also wie zum Beispiel der Lunge, dem Darm, der Brust oder auch der Vorsteherdrüse, der Prostata, das sind Karzinome, also letzten Endes von drüsigen Gewebe bzw. Organgeweben entstehen.
Ist das auch die häufigste Krebsform?
Definitiv, ja.
Dann gibt es noch die Sarkome, wo finden die sich?
Ja, das sind bösartige Tumoren, die aus dem Bindegewebsbereich entstehen, also wie zum Beispiel Sehnen, Knorpel oder Muskeln oder auch Knochen. Ja, Knochen ist ja in dem Sinne kein eigenes Organ, wie jetzt zum Beispiel Leber oder die Nieren. Also bösartige Bindegewebstumoren, die bezeichnet man als Sarkome.
Wie häufig sind die?
Die sind selten insgesamt.
Dann gibt es noch die Blastome. Was ist das?
Blastome ist jetzt nicht so ein gängiger Begriff, bedeutet aber, dass es sich um unreife Zellen handelt, die sozusagen schwer einzuordnen sind, einem bestimmten Gewebe zuzuordnen sind. Zum Beispiel fällt mir da ein das Glioblastom. Das ist eine Erkrankung, die im Gehirn entstehen kann, aus den Gliomzellen. Und die sind auch sehr, sehr bösartig.
Wenn wir jetzt hatten die Karzinome, die Sarkome, das sind Tumore, dann gibt es ja aber auch noch andere Formen von Krebs, die sich halt dann im Körper ausbreiten und nicht unbedingt als Tumor dann auftauchen. Mir fällt natürlich als erstes ein Leukämie, der Blutkrebs. Was passiert da im Körper?
Ja, da zitiere ich immer ganz gerne die angloamerikanischen Kollegen, die sprechen dann auch schon mal von Liquid Cancer. Also das heißt flüssiger Krebs. Mhm. Das heißt, das sind, so wie Sie gesagt haben, Leukämien oder Lymphome. Lymphome sind bösartige Erkrankungen des lymphatischen Systems oder der Lymphknoten im eigentlichen Sinne.
Und was machen die dann in unserem Körper? Also die Leukämie, der Blutkrebs, da geht es wahrscheinlich dann um Blutzellen, oder?
Absolut. Leukämien entsteht sozusagen in der Regel im Knochenmark. Und im Knochenmark findet ja die Blutbildung statt. Und Leukämien ist der Oberbegriff von bösartigen Erkrankungen, die von dem blutbildenden System ausgehen, also im Knochenmark entstehen. Und da gibt es auch verschiedene Formen.
Und das heißt, die Krebszellen zerstören oder verdrängen dann die normalen, die gesunden Blutzellen? Oder was läuft dann ab?
Das ist im wahrsten Sinne des Wortes, wie Sie das angedeutet haben. Wenn sich eine Leukämie, wenn die entsteht, verdrängt sie erstmal im Knochenmark die Blutbildung. Und die Konsequenz ist tatsächlich, dass das normale Blutbild sich verschlechtert. Das heißt, die weißen Blutkörperchen verschwinden, beziehungsweise die gesunden weißen Blutkörperchen treten in den Hintergrund. Mit der Folge, dass es zum Beispiel zu Infektionen, zu Entzündungen, zu Fieber kommen kann. Dann wird die Blutbildung der roten Blutkörperchen zurückgedrängt. Das heißt, es entsteht eine Blutarmut, eine Anämie. Und die dritte Zellsorte, die im Knochenmark gebildet wird, das sind die Blutplättchen, die sogenannten Thrombozyten. Und die gehen auch sozusagen, reduzieren sich, die gehen nach unten. Und mit der Folge, dass ein Patient dann leichter bluten kann, also wirklich wahrnimmt, dass er leichter blaue Flecken entwickelt oder auch solche Punktblutungen oder Nasenbluten oder plötzlich Mundschleimhautblutungen oder das Zahnfleisch blutet deutlich länger nach beim Zähneputzen. Das sind dann solche Symptome, die man dann wahrnehmen kann.
Aber wenn Sie das so jetzt schon schildern, wenn ich das höre, auf wie vielen Ebenen das greift, nacheinander und in einer Hand in Hand dann quasi die Krebszellen auch arbeiten, das ist ja auch ein ganz also wenn wir mit Gut und Böse arbeiten wollen, ein perfides System, was da greift. Ne?
Ja, absolut. Das ist vor allen Dingen sehr, sehr schleichend. Aber es ist interessant, dass bei zum Beispiel akuten Leukämien die Patienten ziemlich genau sagen können, seit 3, 4, 5, 6 Wochen geht es mir schlecht. Mhm. Das ist wie, als wenn so ein Hebel umgelegt wird. Bei den sogenannten chronischen Formen der Leukämien ist es oft so, dass es teilweise Zufallsbefunde sind, wenn man mal zufälligerweise im Zusammenhang mit einer geplanten Operation, Leistenhernie, was auch immer, dann der Hausarzt oder der Chirurg ein Blutbild veranlasst und dann fällt da was auf und dass der Patient nicht unbedingt Symptome hat.
Mhm. Ich glaube, das ist natürlich gleich auch noch ein wichtiges Thema, wann überhaupt und wie Krebs rechtzeitig vielleicht auch erkannt werden kann. Mhm. Ich würde noch gerne einmal auf die flüssigen Krebsformen zu sprechen kommen. Sie haben eben angesprochen, auch die Lymphome, das Lymphsystem. Da weiß ich, dass es dann immer heißt, oh, ist das dann der Lymphdrüsenkrebs, wo dann auch direkt heißt, oh, der ist ganz schlimm, das verteilt sich sofort im Körper. Weiß ich so aus Erfahrung oder aus Erzählungen.
Da muss ich jetzt erstmal dieser Vorstellung wirklich Einhalt gebieten, weil es ist so, eine Leukämie, die kennt kein Stadium, wie man das von den Karzinomen her kennt. Das ist praktisch ein Alles-oder-Nichts-Gesetz. Entweder man hat eine akute Leukämie oder keine. Mhm. Bei den Lymphknotenkrebsarten ist es so, das setzt sich zusammen aus mehr als 40 bis 50 verschiedenen Lymphomsorten. Und die haben aber generell, ich sage jetzt mal überbegrifflich, letztlich egal, ob das Stadium 1 oder 2 hat oder ein fortgeschrittenes Stadium, bis zu 4 unterscheidet man, letztlich insgesamt eine gute Prognose. Mhm. Das heißt, sie sind heutzutage sehr gut behandelbar und in vielen Fällen über 50 bis 60, 70, teilweise 80% oder wenn man sogar mal jetzt speziell das Hodgkin-Lymphom zitiert, eine spezielle Lymphknotenkrebsart, die ist über 90-95% heilbar, selbst im fortgeschrittensten Stadium. Also da muss man sagen, Lymphknotenkrebs ist tatsächlich heutzutage kein Todesurteil mehr. Im Gegenteil, es ist eigentlich eine gute Nachricht, wenn man davon sprechen kann, dass eine bösartige Erkrankung eine gute Nachricht enthält. Aber sie ist auf jeden Fall in der Regel oft sehr gut behandelbar.
Und wir machen gerade eine kurze Pause und schlagen einen Begriff für Sie nach.
Das SAH Krebslexikon. Heute B wie Biopsie. Bei der Biopsie handelt es sich um ein medizinisches Verfahren, bei dem eine kleine Gewebeprobe aus dem Körper entnommen wird, um sie anschließend unter dem Mikroskop zu untersuchen. Dieses Verfahren wird häufig verwendet, um eine Diagnose zu stellen oder den Verlauf einer Krankheit zu überwachen. Biopsien können aus verschiedenen Körperteilen entnommen werden, wie beispielsweise der Haut, den Organen oder dem Knochenmark. Man unterscheidet unter anderem die Feinnadelbiopsie, bei der nur eine geringe Menge Gewebe entnommen wird, die Stanzbiopsie, bei der es um die Abtrennung eines etwas größeren, zylinderförmigen Gewebeblocks geht, bis hin zur Exzisionsbiopsie, bei der gleich ein ganzes Stück verdächtiges Gewebe entfernt werden soll. Die entnommenen Gewebeproben werden dann von einem Pathologen untersucht, um das Vorhandensein von Krankheiten wie Krebs, Infektionen oder Entzündungen zu diagnostizieren.
Und damit zurück in unser Gespräch mit Privatdozent Dr. Peter Steib. Wenn wir nochmal kurz von oben generell auf den Begriff Krebs und Tumor blicken, heißt Tumor auch immer automatisch bösartig?
Nein, Tumor heißt, wenn man das aus dem Griechischen übersetzt, Schwellung. Mhm. Und Tumor an sich beschreibt erstmal nur, dass etwas angeschwollen ist. Das kann ein Lymphknoten sein, das kann auch ein Hautknoten sein. Und er ist per se noch nicht von vornherein bösartig. Bösartig beschreibt letzten Endes das nur dann, wenn eine Gewebeprobe zeigt, dass das ein entartetes Gewebe ist. Es gibt aber auch gutartige Tumore, wie zum Beispiel jetzt Fettgewebsgeschwulste. Die kann man entfernen und dann ist gut. Es gibt auch noch, sagen wir mal, so Mitteldinger, sage ich mal. Das sind die sogenannten Basaliome. Das ist eine Art Hautkrebs, der nur lokal wächst. Und den man, wenn man ihn entsprechend entfernt hat, auch nicht wiederkommt und auch nicht streut.
Ist, glaube ich, auch weit verbreitet. Der weiße Hautkrebs ist
genau,
das dann,
ne? Das ist eine Art des weißen Hautkrebses, genau.
Und wenn wir schon dabei sind, Mythen aufzuräumen, dann heißt es auch nicht, dass ein gutartiger Tumor, wenn man den nicht direkt erkennt, dass das dann auch automatisch ein bösartiger wird.
Das kann man generell so sagen, genau. Ja, mit gewissen Einschränkungen.
Wenn wir jetzt aber von Krebs sprechen, dann sprechen wir natürlich von den bösartigen Absolut. Tumoren. Wie entstehen diese bösartigen Zellen eigentlich? Was gibt denen den Kick zu entstehen und zu wachsen?
Also da möchte ich ganz kurz etwas ausholen. Krebs an sich ist eine Erkrankung, die mit zunehmendem Alter auch an Häufigkeit zunimmt. Das heißt, wenn man sich unsere Altersstruktur der Bevölkerung anschaut, wir werden immer älter. Und das bedeutet aber auch, dass mit zunehmendem Alter auch die Häufigkeit der Diagnose Krebs zunimmt. Das hängt damit zusammen, dass mit zunehmendem Alter das Immunsystem schwächer wird und dass die Zellen auch nicht mehr so, ich sag jetzt mal, fit sind und auch leichter dann entarten. Und das hängt alles miteinander zusammen, sodass generell man sagen kann, Krebs ist schon eine gewisse Alterserkrankungen, wobei es leider immer noch genügend junge Menschen gibt und auch Kinder, die an Krebs erkranken.
Welche Rolle, wenn Sie das jetzt schon ansprechen mit dem Alter oder der Jugend, welche Rolle spielt dann auch das familiäre Krebsrisiko, wenn also die Eltern schon irgendeinen Krebs hatten oder ein Bruder?
Das ist in der Tat häufig kritisch zu bewerten. Es gibt sogenannte familiäre Belastungen für Krebserkrankungen. Dazu gehört zum Beispiel die sogenannte BRCA-Mutation. Das ist eine ganz spezielle Veränderung in der Erbsubstanz, die tatsächlich gerade von Müttern oder auch Vätern auf Töchter oder auch auf Söhne übertragen werden kann. Aber es betrifft vor allen Dingen die weiblichen Personen. Und Frauen und Mädchen, die können tatsächlich mit dieser genetischen Veränderung leichter Brustkrebs, aber auch Eierstockkrebs entwickeln. Und da gibt es zum Glück auch heute schon tatsächlich in Deutschland mehrere sogenannte Zentrum für familiären Brustkrebs.
Wie zum Beispiel in Köln. Es gibt ja sogar Frauen, die sich dann vorsorglich ihre Brüste haben abnehmen lassen.
Ganz genau. In diesem Zusammenhang muss man das sehen. Wenn man Genträgerin ist für sogenannte BRCA1 oder BRCA2-Mutationen, dann ist es durchaus eine Option oder ein Gedanke, sich vorsorglich die Brust oder nicht betroffene Brust auch abnehmen zu lassen. Oder sogar auch die Ovarien, also sprich die Eierstöcke ebenso.
Wie ist das mit anderen Krebsarten? Weil es heißt ja zum Beispiel auch, wenn in der Familie Darmkrebs war, dass man dann auch früher zur Vorsorge zum Beispiel darf.
Ja, absolut. Das ist ein vergleichbarer Punkt. Da gibt es auch eine familiäre Belastung. Es gibt tatsächlich auch Familien, die haben familiär bedingt vermehrt sogenannte Polypen. Mhm. Das sind so Darm- oder Schleimhautausstülpungen. Und Polypen ist immer eine Vorform von Darmkrebs. Und das heißt, wenn man sogenannte eine familiäre Polyposis hat, das ist dieser Fachbegriff, das heißt, man hat viele Polypen im Magen-Darm-Trakt, dann kann es also sehr früh zu Darmkrebs kommen, teilweise sogar im Alter von 20 Jahren. Also wenn solche Familien betroffen sind, die müssen sehr eng kontrolliert und gescreent werden.
Heißt es denn aber dann auch, dass jeder mit einer bestimmten Erbanlage auch Krebs bekommt?
Nein, definitiv nicht. Also das ist zum Glück nicht der Fall. Man hat nur ein deutlich erhöhtes Risiko.
Ich habe mal diesen Satz auch gehört, vererbt wird nicht die Krankheit, sondern das Risiko
absolut
zu erkranken.
Genau, ja.
Jetzt haben wir die genetischen Veranlagungen besprochen. Welche Faktoren gibt es denn noch, die Krebs begünstigen? Es ist natürlich immer zu hören, auch der eigene Lebensstil.
Ja, darf ich noch eine Ergänzung zu der ersten Frage, wie Krebs entsteht, auch durch zunehmendes Alter? Mhm. Innerhalb der Zellen gibt es sogenannte Reparationsmechanismen. Ja, man kann sich das so vorstellen, dass immer auch Schäden im Bereich der Erbsubstanz entstehen, täglich auch durch äußere Einflüsse, zum Beispiel UV-Strahlung in der Haut. Da haben wir in der Zelle Reparaturmechanismen. Und die nehmen die Aktivität dieser Reparaturmechanismen nehmen mit zunehmendem Alter ab. Das ist schon eine wichtige, hinreichende Erklärung, dass dann auch mal eine bösartige Zelle leichter entstehen kann und dadurch auch dann entsprechend Krebs.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die eigenen Lebensumstände gucken, da wird ja auch immer gesagt, ja klar, falsche Ernährung, Rauchen sowieso. Welche Risikofaktoren sind es, die das begünstigen?
Da gibt es leider eine ganze Menge. Ich will das mal aufgreifen, das mit dem Thema Rauchen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Da können wir sehr viel tun. Und da möchte ich eine Anekdote erzählen. Ich war 2000 auf einem Kongress in den USA, in San Francisco. Und da hatte ich auch einen Vortrag. Das war die Jahrtausendwende, deswegen ist mir das in Erinnerung. Und man muss wissen, dass Kalifornien das der Bundesstaat in den USA ist mit der längsten Tradition eines Rauchverbots in der Öffentlichkeit. Und ich kann mich genau an einen Zeitungsartikel erinnern, da gab es das schon mehr als 10 Jahre, dieses Rauchverbot in der Öffentlichkeit. Und da haben die gezeigt, dass ganz viele verschiedene Krebsarten teilweise um 2-stellige Prozentsätze runtergegangen sind in dieser Zeit seit dem Verbot. Mhm. Also nicht nur Lungenkrebs, sondern auch Brustkrebs, Blasenkrebs und viele andere
Kehlkopf fällt mir Kehlkopf, natürlich ein,
genau,
beim Rauchen.
Genau, also es ist, und auch Nierenkrebs ist tatsächlich nicht nur die Lunge da betroffen, sondern letzten Endes bedeuten diese Teerstoffe, da sind ja 100 verschiedene Stoffe drin, und dass das auch zu so einem generellen Rückgang von Krebs geführt hat. Das erstmal zu dem Thema. Dann tatsächlich Übergewicht, Bewegungsmangel gehört dazu. Dann wichtig, um auch sich vor Krebs zu schützen, ist eine ausgeglichene, gesunde Ernährung mit viel Ballaststoffen und auch viel Obst und Gemüse.
Das rote Fleisch, welche Rolle spielt das?
Das rote Fleisch spielt tatsächlich eine Rolle, gerade was den Dickdarmkrebs anbelangt. Und das heißt, wenn man das einschränkt, kann man da eine gewisse Vorsorge treffen.
Die Frage zum Thema. Wenn auch Sie Fragen an uns haben, dann schreiben Sie eine Mail an podcast@sah-eschweiler.de.
Wir haben ja auch eine Frage von Peter aus Heinsberg, der fragt nämlich, ist Stress im Beruf oder Alltag auch mitverantwortlich für Krebs?
Also Stress ist ja nicht
grundsätzlich negativ. Wenn es aber ein negativer Stress ist, dass man also sich wirklich immer überlastet und belastet fühlt, dann hat das sicherlich eher negative Folgen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass damit eher auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen stärker belastet sind durch zu viel Stress. Hm.
Was ich mich ja frage, diese bösartigen Zellen, die wachsen und wachsen in uns und zerstören ja irgendwann damit auch ihre eigene Lebensgrundlage, den Menschen, in dem sie ja dann wachsen. Was motiviert die Zellen, das trotzdem zu tun? Gibt es da Studien?
Da sind mir jetzt keine bekannt, weil ich glaube, die, ich sag mal, philosophische Erkenntnis von Krebszellen, ich zerstöre mich ja letzten Endes damit selber. Ich glaube, diese Eigenart haben die nicht. Ja, das hat das Gewebe nicht. Das denkt nicht darüber nach.
Das heißt, das eigene Immunsystem und die gesunden Zellen müssen irgendwann kapitulieren.
So ist es.
In Science-Fiction-Filmen würde man dann sagen, die dunkle Macht ist stärker. Ja. Aber es ist ja leider keine Science-Fiction, sondern für Millionen Menschen auch Realität. Wir haben über die Entstehung von Krebs schon gesprochen. Er fängt klein an und wächst, oft ohne Beschwerden, so still und unerkannt. Wie wichtig ist darum gerade eine Früherkennung?
Das ist absolut wichtig und das ist letztlich der Schlüssel, die wichtigsten Tumorarten zu reduzieren. Das beste Beispiel ist eigentlich Brustkrebs und auch Dickdarmkrebs letzten Endes, weil durch eine Vorsorge-Darmspiegelung ab 50 wird das auch empfohlen, man Tumorerkrankungen des Magen-Darm-Trakts, insbesondere eben des Dickdarms, um über 90% verhindern kann und reduzieren kann. Und das Gleiche gilt auch für die Früherkennung beim Brustkrebs und eben auch für durchaus viele andere Erkrankungen. Der Vorteil ist der Früherkennung, dass wenn ein Tumor, der im Frühstadium ist, noch nicht in der Regel gestreut hat und auch gestreut haben kann und dadurch verhindert werden kann, dass er metastasiert, dass er streut. Und dann ist in vielen Fällen durch eine einfache Entfernung oder durch eine Operation die Erkrankung auch geheilt.
Ich ahne die Antwort zwar schon, aber ich frage trotzdem aus Ihrer Praxiserfahrung, werden denn die Möglichkeiten der Früherkennung auch ausreichend wahrgenommen?
Leider nicht. Das erfahre ich auch immer wieder im Alltag, wenn ich dann Patienten sehe, die zu mir kommen und dann frage ich auch oft, wann haben Sie denn mal die letzte Darmspiegelung gemacht? Das war gestern noch der Fall. Aber das ist über 10 Jahre her und so weiter. Also das ist tatsächlich leider nicht omnipräsent. Und das wäre wirklich etwas, wo auch die Hausärztinnen und Hausärzte, aber auch, ich glaube, auch die allgemeine, ich sag mal, Werbung in Funk, Presse und Medien durchaus mit dafür sorgen kann, dass man mehr auf Vorsorge primet und Vorsorge bewirbt.
Es ist natürlich für viele ja auch erstmal unangenehm, weil man hat ja auch Angst vielleicht vor einer schlechten Diagnose. Es ist zum Teil bei Darmspiegelung oder auch Prostatakrebs, glaube ich, auch oft noch mit Scham besetzt, oder?
Ja, bei der Darmspiegelung vielleicht nicht, aber durchaus, wenn es um die Geschlechtsorgane geht, definitiv, ja.
Was beobachten Sie in Ihrem Praxisalltag, wenn Sie die Diagnose Krebs jemandem mitteilen müssen? Ist das in der Regel wirklich so, dass es für die meisten wie der Blitz aus heiterem Himmel kommt? Oder haben viele auch schon eigentlich so eine Vorahnung mal gehabt, dass da vielleicht irgendwo was nicht stimmte?
Also ich würde sagen, 95-99% ist das für die meisten eine Diagnose, die aus heiterem Himmel über sie hereinbricht. Absolut.
Weil wirklich der Krebs auch so unerkannt und still und leise sich einschleicht oder weil man eigentlich auch nicht hingucken möchte?
Einerseits in den allermeisten Fällen, weil man nicht hinguckt oder nichts wahrnimmt. Das ist in manchen Fällen ja wirklich so. Aber ich habe auch tatsächlich Patienten, die seit 6 Monaten und länger wahrgenommen haben, dass sie Blut im Stuhl haben und dann das nicht abklären lassen. Das ist vielleicht auch so neglect, wie man das im Medizinischen sagt, ausblenden. Ich sehe was, ich nehme es wahr, aber ich will es nicht wahrhaben. Ja.
Wie ist das denn für Sie als Arzt, wenn Sie so eine Diagnose dann auch übermitteln müssen?
Ja, das ist für mich auch immer wieder, ganz ehrlich, eine Belastung.
und versuche trotz der Diagnose immer auch die positive Perspektive zu vermitteln, weil es die in den allermeisten Fällen auch zu vermitteln gibt. Mhm. Dass es eben nicht so ist, dass damit aller Tage Abend ist. Das ist aber auch manchmal der Fall. Aber trotzdem können wir da auch Perspektiven bieten, auch in einer, ich sag mal, leider häufig nicht unbedingt heilbaren Situation mehr.
Aber das heißt erstmal auf jeden Fall, die Diagnose Krebs heißt nicht automatisch Todesurteil.
Richtig.
Das ist schon mal ganz wichtig. Und wir haben auch schon erfahren, der Zeitpunkt, wann der Krebs entdeckt wird, spielt eine ganz entscheidende Rolle.
Absolut.
Dass es frühzeitig ist. Gibt es beim Krebs denn dann auch immer einen typischen Verlauf, sodass Sie auch wirklich eigentlich immer mit den gleichen Methoden dann auch ansetzen können?
Abhängig von der Krebsart gibt es schon typische Verläufe auf der einen Seite, aber zum Glück haben wir überwiegend patientenindividuelle Verläufe. Und daher ist es wichtig, dass man mit dem Patienten immer sehr eng im Kontakt steht, wie eine Therapie vertragen wird, wie sind die äußeren Umstände, die Lebensumstände, wie ist zum Beispiel auch die Entfernung zur Praxis oder zur Klinik. Das sind alles Dinge, die wir auch bei der Auswahl der Therapie mit berücksichtigen und damit auch oft eine patientenindividuelle Therapie einsetzen können. Hm. Und der Verlauf ist, ja, der ist tatsächlich abhängig vom Stadium der Ausbreitung der Erkrankung, der Art der Erkrankung und dann entsprechend der therapeutischen Möglichkeiten, die heute enorm geworden sind. Also wir haben ja wirklich eine sehr große Anzahl an verschiedenen Therapiemöglichkeiten, nicht nur medikamentös, sondern auch mit Strahlen, auch mit Operationen und so weiter.
Das sind natürlich auch die drei Begriffe, denke ich, die den meisten erstmal spontan bei Krebs einfallen, nämlich OP, Chemotherapie und Bestrahlung.
Ja, und vielen ist viel häufiger die Nebenwirkung einer solchen Therapie im Kopf, was sozusagen im Volksmund dann immer wieder transportiert wird, ja, dann hast du nur noch Übelkeit und so weiter. Mhm. Das ist aber heutzutage gar nicht mehr so der Fall, dadurch, dass wir so viele gute Begleittherapiemöglichkeiten haben.
Was sagen Sie denn aus Ihrer Erfahrung während einer Krebsbehandlung dann? Welche Rolle spielt auch der Patient und sein Mitwirken dabei? Also auch vielleicht die Haltung zum Leben. Man sagt ja auch immer, dass eine positive Lebenseinstellung fast eine weitere wichtige Medizin ist.
Da sprechen Sie wirklich aus der Seele, weil es gibt viele Patienten oder einige Patienten, die tatsächlich aus Angst zusammengesetzt sind und dann, das ist so gefühlt, das habe ich nicht gemessen, aber durchaus leichter Komplikationen wirklich entwickeln unter einer Therapie, während andere da offen mit umgehen und dann im Gespräch sagen, ja, ich habe diese oder jene Beschwerden, aber ich komme damit klar. Die Haltung ist tatsächlich wichtig für das gute Durchstehen einer Therapie. Also wenn man da positiv daran geht, dann kommt man damit auch besser parat.
Es ist natürlich trotzdem schwierig, stelle ich mir vor, dann, wenn ich so eine Diagnose bekomme, bekomme ich damit dann ja auch so eine große Verantwortung, dass man quasi sagt, wenn ich jetzt nicht positiv denke, dann wird das bei mir nichts. Aber ich denke gerade nicht positiv, ich habe Angst, ich will nicht sterben.
Ja, aber da ist zum Glück das Phänomen, dass dann viele Patienten auch kämpfen wollen und sagen, jetzt ist recht, das schaffe ich. Das ist so eine Gruppe und die andere Gruppe, die ist tatsächlich aus Angst zusammengesetzt, die tun sich aber auch deutlich schwerer.
Gott sei Dank gibt es ja aber auch an den meisten Kliniken die Unterstützung durch die Psychoonkologie, also auch ein Psychologe, der dann Betroffenen hilft.
Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass solche Ängste und persönlichen Nöte dann wirklich mit einer Psychologin oder mit einem Psychoonkologen auch besprochen werden und nicht unbedingt mit dem behandelnden Arzt oder mit der behandelnden Schwester, Krankenschwester, weil außerhalb des Behandlungsteams ist es wichtig, dass dann Dinge thematisiert werden, die nicht unbedingt dann in das Behandlungsgespräch gehören. Es ist trotzdem wichtig, dass ein Patient sagt, ja, ich habe da extreme Not und Nöte. Dann sind wir natürlich auch für den Patienten da, auf jeden Fall. Aber da gibt es natürlich auch Strategien, die dann auch von professioneller Hand dann vermittelt werden können. Das ist wichtig.
Was heißt
Strategien? Und dann auch unter Einbezug der
der Angehörigen. Mhm. Strategie heißt zum Beispiel, dass man einem betroffenen Patienten oder Patientin vermittelt, das ist jetzt nicht deine persönliche Schuld, dass du erkrankt bist. Ich meine, Rauchen ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber das ist jetzt nicht deine Schuld, aber du hast jetzt die Erkrankung und du musst versuchen, positiv zu denken und du musst jetzt nicht deine Angehörigen, du musst die Therapie nicht für deine Angehörigen machen, sondern du machst sie für dich und all solche Dinge.
Aus Ihrer langen Berufserfahrung heraus, was ist für Sie so die entscheidende, auch positive Entwicklung in der Krebsdiagnose und Behandlung?
Also ich würde aus heutiger Sicht, ich bin jetzt glaube ich schon fast oder mehr als 35 Jahre im Dienst tätig und auch als Hämato-Onkologe, und ich muss sagen, ich würde dieses Fach wieder wählen, und es ist einfach enorm, was es für Entwicklungen gegeben hat. Und insbesondere für mich ist wirklich ein Highlight, dass ich das erleben durfte, diese Immuntherapie und die Immuntherapeutika, darüber sprechen wir nochmal in einem anderen Podcast, dass wir diese Möglichkeiten haben, dass das Immunsystem mit Hilfe dieser Medikamente in die Lage versetzt wird, einen Krebs, eine bösartige Tumorerkrankung ja zu besiegen bzw. erfolgreich zu bekämpfen. Das ist echt ein wirklich sagenhaftes Phänomen.
Was glauben Sie, wann es irgendwann möglich sein wird, vielleicht durch eine generelle Impfung, dass es gar keinen Krebs mehr gibt?
Ich glaube, dass es tatsächlich nicht das Mittel gegen Krebs geben wird. Es wird auch nicht die Impfung gegen Krebs geben, weil das ein so vielfach verschiedenes Krankheitsbild ist, dass es da nicht ein Mittel, ein Allheilmittel geben wird, sondern ich glaube, da gibt es nur eine Kombination von Maßnahmen, die verhindern kann, dass wir das, dass wir den Krebs besiegen können oder die verschiedenen Krebssorten besiegen können.
Über einen Teil dieser Maßnahmen haben wir heute hier in diesem Podcast gesprochen. Ich sage herzlichen Dank an den Chefarzt der Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am SAH Eschweiler, Privatdozent Dr. Peter Steib. Danke Ihnen.
Danke auch.
Das war Krebs und jetzt, ein Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren wollen, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Und wenn Sie Fragen an uns haben, freuen wir uns über eine E-Mail an podcast@sah-eschweiler.de oder Sie nutzen einfach die Spotify-Kommentarfunktion. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie uns auch eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.